ARD.
Wir sind fast jedes Jahr hier oben, immer in Trassenheide auf dem Campingplatz. Ja, weil wir einfach Usedom und die Ostsee sehr mögen. Das ist der Weitblick, auch der Wind, so wenn er so ein bisschen ist, der Blick aufs Meer, die Weite einfach.
Das war eine Urlauberin aus Bayern, die jedes Jahr nach Trassenheide in den Campingurlaub kommt. Genau wie sie besuchen jährlich so zwischen 1 bis 2 Millionen Menschen aus aller Welt die Insel, um in dieser viel gepriesenen und beworbenen Destination Urlaub zu machen. Zwischen Boom und Belastung. Was sollte sich denn dringend ändern, damit Vorpommerns Küsten weiter attraktiv bleiben für alle Seiten? Das ist unser Thema heute. Mein Name ist Mirja Freie, hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Hört und abonniert uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Overtourism, so sagt man. Zu Deutsch bedeutet das in etwa zu viel Tourismus. Und genau das ist unser Stichwort heute. Das meint also im Prinzip mehr Touristen, als der Region hier guttun. Ja, und tief eingetaucht in diese Thematik ist für uns unsere Reporterin Wiebke Drescher aus dem Vorpommern-Studio Greifswald. Hallo Wiebke.
Hallo Mirja. Ja, lass doch mal den Tourismus genauer anschauen.
Auf jeden Fall. Ja, du warst selbst schon auf Usedom zu Besuch und für die Recherche bist du extra einmal noch mit besonders geschärftem Blick ja auf die Insel gefahren. Wie hast du da so den Tourismus erlebt?
Ja, also ich war in Zinnowitz und Heringsdorf und da muss ich sagen, da war jetzt noch gar nicht so viel los. Also die Promenaden und die, sag ich mal, die Straßen da, wo die ganzen Boutiquen sind und die Gaststätten, da sind schon einige Leute gewesen, aber es war noch nicht so überfüllt, wie man sich jetzt das vorstellen würde, wie es im Sommer da aussieht, aber eben auch nicht leer.
Und wir haben ja hier in Vorpommern ein wirkliches Luxusproblem, muss man sagen, nämlich gleich 3 super Touristen-Hotspots mit den Inseln Rügen, Usedom und dem Darß. Die Küsten von Vorpommern, die sind beliebt und eben nicht nur im Sommer. Und für diese Folge haben wir uns aber vorgenommen, unser Hauptaugenmerk eben auf Usedom zu legen. Denn die Insel hat besondere Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehört natürlich die besondere Geografie. Du warst ja selbst jetzt vor ein paar Tagen da. Beschreib uns doch mal vielleicht erstmal die Verkehrssituation.
Ich bin selbst mit dem Auto angereist, also von Greifswald aus, dann über Wolgast, also über die Peenebrücke. Und das war an einem Mittwoch, noch nicht in der Hochsaison, die Ferien haben noch nicht begonnen. Daher bin ich schon gut durchgekommen, es gab keinen Stau, aber es war jetzt trotzdem schon viel Verkehr. Also es waren jetzt keine leeren Straßen. Und was mir besonders aufgefallen ist, also in Zinnowitz und Heringsdorf, die Parksituation. Also die war wirklich schlecht, es gab kaum freie Parkplätze und wenn, dann haben sie auch immer was gekostet, was halt dann schon auch für so einen Tagesaustritt teuer war.
Ja, glaube ich. Jetzt hattest du trotzdem noch mal Glück, muss man sagen, denn normalerweise im Sommer, da sieht es echt auf den Straßen anders aus mit viel Stau und so, ne?
Da hast du vollkommen recht. Also die Insel verfügt ja nur über 2 Straßenverbindungen zum deutschen Festland. Also nördlich gibt es die Anbindung über die Wolgaster Brücke, das ist die B111, und südlich die Anbindung über die Zecheriner Brücke, das ist dann die B110. Und gerade diese Brücke ist super alt, also die ist von 1933 und die muss auf jeden Fall erneuert werden in den kommenden Jahren. Und außerdem, neben diesen Straßen, gibt es auch noch eine inseleigene Bahn, die UBB, aber die ist größtenteils auch eingleisig. Also so viel Verkehr ist da gar nicht so möglich.
Die UBB, die Usedomer Bäderbahn, meinst du, ne?
Genau.
Genau, ja, und die Situation, das muss man auch sagen, die ist natürlich, also für alle, die uns hören und sich da auch ein bisschen auskennen, ist die auf dem Darß ein bisschen ähnlich und vergleichbar. Da haben wir Stichwort Meiningenbrücke, aber das nur mal so für unseren Hinterkopf. Wir haben uns ja geeinigt, wir bleiben erstmal auf Usedom. Ja, mit den Verkehrsmitteln kommt man zwar hin, aber was hast du herausgefunden, wie reisen denn die meisten Urlauber auf die Insel?
Es ist auf jeden Fall das Auto, das dominiert mit 65-70% auf Usedom. Die Route, die am meisten befahren ist, ist dann die über die Wolgaster oder die Peenebrücke, also über Wolgast, über der B111 im Norden. Das sind, also es sind jetzt Zahlen von 2018, rund am Tag 13.000 Fahrzeuge. Die Zecheriner Brücke ist dann eben die zweitbefahrenste Straße und ja eben die zweite Straße, die es da überhaupt gibt, mit rund 8.500 Fahrzeugen pro Tag. Das bedeutet, es kommt zu Stau in Wolgast oder auch in Anklam und das ist natürlich jetzt nicht so ein schöner Urlaubsstart, wenn man erstmal im Stau ewig steht. Und das ist natürlich im Sommer mehr als im Winter, weil im Sommer ist die Hochsaison. Und die Gästezahl generell ist zwar gestiegen auf Usedom, aber interessant ist, dass nicht die Fahrzeuge gestiegen sind. Man geht davon aus, dass wahrscheinlich dann doch viele den ÖPNV nutzen. Denn im Sommer fährt da zum Beispiel auch alle 30 Minuten ein Bus über die Straßen. Es ist natürlich trotzdem auf diesen B111 und B110 Straßen, wo man halt auch im Stau stehen kann. Und zusätzlich zu den ÖPNV gibt es auch noch die Deutsche Bahn. Also es gibt den Eisenbahnknotenpunkt Züssow. Also man kann dort mit der Bahn eben auch anreisen natürlich. Mhm. Da muss man in der Nähe von Greifswald in Züssow umsteigen. Da fährt die Bahn im Stundentakt. Das Problem ist da auch, diese Bahnen sind dann teilweise sehr überfüllt. Es gibt unzählige Menschen, die dann teilweise auch gar nicht Platz haben, alle in diese eine Bahn zu steigen, die jede Stunde kommt. Und manche bleiben dann eben auch an den Gleisen stehen. Wir kennen es ja auch mittlerweile, alle von den Regiozügen, die komplett voll sind und Fahrräder da auch nicht nochmal reinpassen. Naja, und irgendwann kommen sie dann vielleicht nach anderthalb Stunden auf Usedom an. Also das ist die Fahrzeit, die sie dann brauchen. Was aber neu ist, ist, dass in einigen Kurkarten, die man ja dann immer an den Orten auch bezahlen muss, zum Beispiel auch in Zinnowitz, kostenlos mit der Bahn auch fahren kann. Das ist ein Mittel, um auch gegen diesen Verkehrsstau entgegenzuwirken. Also dann doch eher wieder umzuschwenken und sagen, hey Leute, nutzt doch den Bus oder die Bahn. Also es gibt die Autos, es gibt die Bahn, es gibt Busse. Aber wir haben es ja auch schon erwähnt, man kann auch mit dem Rad ganz gut in Usedom oder auf Usedom fahren. Vielleicht gibt es auch ein paar Radtouristen, die wirklich anreisen mit dem Rad, wahrscheinlich weniger. Aber auch dort ist die Situation eher schlecht. Es gibt kaum Radwege, es ist schlecht beschildert und die Promenaden sind dadurch dann noch enger. Also dann teilen sich Wanderer und Radwege und Schlenderer, die einfach da rumbummeln, diese Straßen, und das kommt halt auch dann zu Überfüllungen.
Hm. Nicht unerwähnt lassen sollten wir auf jeden Fall, natürlich hat Heringsdorf noch einen Flughafen, auch darüber kommen ein paar Touristen auf die Insel, das ist aber nur ein kleiner Teil.
Richtig.
Trotzdem, es klingt nach einem Problem, also die Verkehrssituation, die ist da angespannt, das kann man auf jeden Fall sagen. Gibt es denn auch Pläne, um dagegen zu steuern?
Also Pläne gibt es schon seit den 90ern, um ein nachhaltiges Verkehrskonzept zu planen. Und eben auch diesen Autoverkehr vor allem in den Griff zu bekommen, ohne dass man gleich alles lahmlegt und trotzdem auch Ruhe und Lebensqualität und Naturschutz unter einen Hut zu bringen. Also das ist ein großes Projekt, was nicht so einfach umsetzbar ist und trotzdem bei steigendem Wachstumsdruck. Also trotzdem kommen ja regelmäßig viele TouristInnen nach Usedom. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade die Umgehungsstraße bei Wolgast. Das ist mal ein, sag ich mal, Ziel, was auch mal umgesetzt wurde. Seit 2021 wird das gebaut und soll bis 2028, ursprünglich hieß es mal 2027, fertig werden. Und wer weiß, ob das schon mal auch ein bisschen zur Entlastung zumindest im Straßenverkehr führen wird. Ein anderes Beispiel, um zu zeigen, wie schwierig das eigentlich auch alles ist, ist der Streit um die Ortsumgehung in Zirchow. Also da gibt es bisher nur die Pläne, eine Nord- und Südvariante. Die Nordvariante wäre billiger, aber dafür müssten Häuser abgerissen werden und es ginge durch eine Moorlandschaft. Die Südvariante wäre besser, weil man da eben nicht so viel Natur zerstören würde oder Häuser abreißen müsste. Aber sie ist teurer und die Entscheidung wird wahrscheinlich für die Notvariante ausfallen. Und das verärgert natürlich die Bürgerinnen und Bürger. Und das zeigt am Ende, dass selbst bei so Planungsvorhaben, die sind immer noch ein weiter Weg bis dahin ist, bis es am Ende eigentlich gebaut wird. Und deswegen gibt es seit so vielen Jahren zwar schon sehr viele Gedanken und Vorhaben und Pläne und auch zum Beispiel bei den Brücken, die erneuert werden können, aber Bürokratie, Zuständigkeiten und Geld sind halt immer die Hürden dabei.
Ja, da sind die Polen tatsächlich deutlich schneller, was man am Beispiel Swinetunnel gesehen hat. Mhm. Wiebke, bevor wir uns die Insel jetzt noch genauer anschauen, machen wir einen kleinen Hinweis für unsere Hörenden, falls ihr es nämlich nicht schon längst gemacht habt. Ihr habt noch ein paar Tage Zeit, um bei unserer Umfrage zu unserem Podcast MV im Fokus mitzumachen. Das ist eine 5-Minuten-Sache, komplett anonym, damit wir euch und das, was ihr von unserem Podcast wollt, besser kennenlernen können. Zum Beispiel, wann ihr uns meistens hört. Macht da gerne noch mit. Der Link ist in unseren Shownotes von heute zu finden. So, Wiebke, lass uns mal auf die Übernachtungszahlen schauen. Hast du da was rausgefunden?
Ja, da gibt es auch Statistiken dazu, vom zum Beispiel Landestourismusverband. Im letzten Jahr gab es knapp 6 Millionen Übernachtungen allein auf Usedom. Das war ein Anstieg von rund 4%. Die meisten Urlauberinnen und Urlauber kamen dabei aus Deutschland. Das waren über 5 Millionen, also eher ein geringerer Anteil, die dann aus dem Ausland kamen. Wo genau, das konnte die Statistik jetzt nicht hergeben. Aber die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf der Insel Usedom betrug 5,1 Tage. Es sind dann doch schon mehr Leute, die dann einfach eine Woche da bleiben ungefähr. Mhm. Und es verteilte sich so, dass die meisten Urlaubsgäste und Übernachtungen in Heringsdorf waren. Das waren 3 Millionen Übernachtungen. Und auf Platz 2 war Zinnowitz mit 800.000 Übernachtungen.
Das sind also eine ganze Menge Menschen, die da auf der Insel sind. Kann man da schon dann tatsächlich von diesem Wort Overtourism sprechen?
Kurz gesagt, noch nicht wirklich. Also es gibt eine allgemeine Definition des World Tourism der World Tourism Organization und die besagt, die Auswirkungen des Tourismus auf ein Reiseziel oder Teile davon, die die wahrgenommene Lebensqualität der Bürger und oder die Qualität der Erfahrungen der Besucher in übermäßigem Maße und auf negative Weise beeinflussen. Konkret übersetzt, sage ich mal, bedeutet das die Überlastung von Regionen, Städten oder auch Naturlandschaften durch zu viele TouristInnen. Und zu diesen negativen Auswirkungen zählen dann zum Beispiel überfüllte Straßen und Parkplätze, Umweltverschmutzung oder auch lange Warteschlangen an Sehenswürdigkeiten. Und auch für die Bevölkerung hat der Massentourismus durch beispielsweise steigende Lebenserhaltungskosten gravierende Nachteile. Aber, also man könnte ja schon meinen, ja, da trifft ja schon einiges
auf Usedom drauf zu. Vieles trifft ja schon zu.
Ja, aber der Landestourismusverband sagte im vergangenen Jahr, dass die Kapazitäten an der Grenze seien, aber es noch nicht von Overtourism die Rede sein kann. Also er meinte das auch, so ein bisschen liegt das daran, dass sich das ja verteilt im Jahr. Also dass jetzt nicht permanent so viele Leute sind, sondern dass in der Saison einfach viele Menschen kommen, im Sommer und im Winter dann weniger. So nehmen das auch Einheimische wahr, mit denen ich da vor Ort geredet habe, in Zinnowitz und Heringsdorf. Und besonders eine aus Heringsdorf, die schon jetzt seit den 90er Jahren dort lebt, hatte eine folgende Betrachtung dazu.
Eigentlich denke ich mal nur, dass es was bringen würde, wenn endlich Ferienwohnungen und Hotels nicht mehr gebaut werden. Ja, dass die Tourismuszahl begrenzt bleibt, denn es ist ja letztendlich dann nur noch eine Massenabfertigung und vielleicht die Angebote in der Vor- und Nachsaison ein bisschen zu verlängern, sodass nicht alle im Sommer kommen. Ist ja schon viel passiert. Die Leute kommen jetzt auch eher und bleiben bis ins Jahr hinein, ne?
Ihr Fazit ist, und das haben ja auch andere bestätigt, die dort leben und die vor allem auch im Tourismussektor arbeiten, es ist okay, wie es ist, aber es sollte nicht mehr gebaut werden.
So, und Wiebke, wie sieht es jetzt aktuell aus? Also wo kann man überhaupt noch Urlaub machen gerade?
Also man kann auf Usedom zum Beispiel in Luxus in 5-Sterne-Hotel Urlaub machen, man kann in Ferienwohnungen Urlaub machen und auch Campingurlaub, was auch immer beliebter wird. Es sind aber die Kosten, die schon interessant sind. Zum Beispiel, ich habe mal geschaut, wenn ich jetzt im August 2 Wochen Urlaub in Zinnowitz in einem, sag ich mal, normalen Hotel mit Halbpension machen möchte für 2 Personen, würden wir schon 2.800 Euro bezahlen. Ein Apartment in Peenemünde für die gleichen Bedingungen wären dann schon immer noch bei 1.800 Euro. Da wären die Versorgungskosten noch nicht dabei. Die müssten ja dann noch hinzukommen. Hm. Aber wenn ich jetzt mich für eine günstigere Variante und naturnähere Variante entscheiden würde, mit einem Zelt auf einem Campingplatz zu sein, dann wären das für 2 Wochen und einem Zelt 500 Euro. Und wie gesagt, auch da ist die Versorgung gar nicht dabei. Und naja, wir wissen ja auch, wie so die Preise in Restaurants sind. Da kann man schon auch mal 20 Euro nur für allein für ein Essen dalassen.
Wenn du mit 20 Euro hinkommst, das ist schon gut gerechnet.
Genau, also für ein Menü und nee, nicht mal Menü, für eine Speise.
Für einmal Pommes.
Genau.
Muss man sich also leisten können. Sind denn die Gästezahlen eigentlich begrenzt? Also die Einheimische hatte das ja eben schon gefordert. Irgendwann muss ja auch so eine Obergrenze erreicht sein oder wie wird das gesteuert?
Ja, das ist auch alles ein bisschen schwieriger. Also es gibt eigentlich erstmal schon, man kann sagen, einen Wildwuchs an Ferienwohnungen. Hm. Denn die Baugenehmigung erteilt der Landkreis und die Gemeinden sind machtlos. Also es ist wieder so eine, sag ich mal, Bürokratiefrage. Da gibt es das Stichwort Bonava in Heringsdorf. Da plant nämlich der Projektentwickler Bonava, 44 Ferienwohnungen in Heringsdorf zu bauen, aber gegen den Willen der Gemeinde. Und die Bürgermeisterin Laura Mariskin ist total dagegen und findet das ein Unding, dass die Gemeinde sagt, sie möchten da nicht bauen, sie möchten da nicht mehr Ferienwohnungen haben, aber weil der Landkreis entschieden hat, dass da gebaut werden darf, kann der Projektentwickler wahrscheinlich dort die 44 Ferienwohnungen hinbauen. Der Grund, warum sie das einfach dürfen, ist, weil die Gemeinde Heringsdorf keine Wohnraumgestaltungssatzung hat. Das ist das einzige Mittel, was es bisher gibt, mit dem das verhindert werden könnte.
Eine Wohnraumgestaltungssatzung, ein schönes deutsches Wort. Was heißt das genau?
Ja, ein wieder sehr sperriges und sehr langes Wort.
Ja.
Das wurde 2020 sozusagen festgelegt oder entwickelt. Das soll den Abriss und den Wohnbau genehmigungspflichtig machen, also auch die Umnutzung, dass jetzt nicht einfach Wohnräume für Ferienwohnungen umgebaut werden könnten. Das gibt's in Stolpe auf Usedom oder auch in Zinnowitz. Und der Bürgermeister von Stolpe, also Falko Beitz von der SPD, meinte, es müssten alle mitmachen und alle an einem Strang ziehen oder zumindest mehrere Gemeinden, damit das auch irgendwie nachhaltig umgesetzt werden könnte und so ein bisschen reguliert werden könnte, der Bau von neuen Ferienwohnungen. Aber er hat auch ein Positivbeispiel mal genannt. Es gab auch umgekehrt das Beispiel, dass Ferienwohnungen in Wohnraum umgewandelt wurden. Und das ist ja zumindest schon mal ein kleiner Fortschritt.
Was die Gäste erwartet und was sie vielleicht dann auch mit der Illusion aus den Reisebüros vergleichen. Du hast dich ja umgehört und uns ein paar Stimmen mitgebracht, ne?
Richtig, genau. Also ich muss schon sagen, generell mochten die Leute es natürlich sehr, also in Zinnowitz und Heringsdorf. Viele kommen auch viele Jahre oder seit mehreren Jahrzehnten teilweise regelmäßig wieder und finden es eigentlich ganz schön.
Schönen Strand.
Ja.
Ja, Geschäfte, das Flair hier allgemein, das gefällt uns. Und es ist vor allen Dingen nicht so weit weg. Man muss nicht ins Ausland fahren, man hat ja hier noch schöne Ecken.
Erholung, Ruhe.
Ja, das Meer.
Strandmeer.
Strandmeer,
genau.
Sonne.
Etwas mehr, das Meer vor der Haustür, als weil man wegfliegt.
Also wenn Strandwetter ist, natürlich chillen am Strand, aber eben auch schöne Strandspaziergänge, Fisch essen natürlich.
Ja.
Ja, und einfach Blick aufs Meer und chillen.
Also diesmal bin ich mit meinen zwei Kindern hier und finde, es ist sehr familienfreundlich, weil es schöne Radwege gibt, selbst für die ganz Kleinen, dass man mit dem Laufrad fahren kann. Und ja, ganz viele Sachen wie Karls Erdbeerhof unternehmen kann oder auch die Bäderbahn nutzen kann. Das finde ich super mit der Kurkarte, dass das gleich mit inbegriffen ist.
Ja, es ist nach der langen Zeit genauso, als wenn ich nach Hause kommen würde. Also ich habe hier meine Quartiere, ich habe hier mein Revier, in dem ich mich bewege. Und ich kenne ja auch einige Leute.
Ja, also wie man hört, es gibt vielfältige Sachen, die man da unternehmen kann. Vor allem das Meer und der Weitblick ist wunderbar und für einige fühlen sich da sogar schon zu Hause. Das einzige Hauptproblem, was ich erfragen konnte, war eigentlich der Verkehr. Und das sagt mir auch nochmal die Urlauberin, die wir anfangs schon gehört haben aus Bayern.
Dass es wirklich nur die eine Straße gibt hier über die Insel rüber. Und wir haben gestern bis Heringsdorf, ich weiß gar nicht, fast eine Stunde gebraucht, weil die ganze Straße gemacht wurde und überall Rollsplitt. Jetzt, wo eigentlich die Saison losgeht, ne, wo man meint, es müsste fertig sein, wurden wir auch schön mit einem kleinen Steinschlag belohnt dann auf der Scheibe. Aber hier fehlt was, ne, wobei man nicht weiß, ohne die Natur kaputt zu machen, da andere Straßen zu bauen und wie man es umsetzt. Trotz alledem ist uns das jedes Jahr aufgefallen, dass man immer steht. Also wir gehen da meistens mit dem Fahrrad, damit wir das Auto nicht brauchen. Ja, aber wenn es zu windig ist, macht es dann auch nicht so einen Spaß. Ne?
Ja, also eins steht schon mal fest, die Insel ist nach wie vor wunderschön, aber das Verkehrsproblem bleibt. Erwartung und Realität, sage ich nur. Wie sehen denn das eigentlich die Einheimischen? Also die Kehrseite quasi, die leben ja irgendwie nur theoretisch, kann man ja sagen, am schönsten Flecken Deutschlands, wie die Insel sich ja selber gerne nennt.
Ja, schönste Flecken Deutschlands. Man kann noch mal hervorheben, da sind schon die meisten Sonnenstunden deutschlandweit auf der Insel. Es gibt weiße Strände, feinster Sand an der Ostsee und auch sehr viel Grün, also sehr vielfältige Naturlandschaften, Naturparks, Steilküsten. Also wohin das Auge reicht, kann man eigentlich was Schönes sehen. Aber die Einheimischen nutzen diese Naturschönheit, wenn überhaupt, vorwiegend morgens vor 8 Uhr oder abends nach 20 Uhr. Das sagten mir auch zwei Anwohnerinnen in Zinnowitz und Heringsdorf.
Im Sommer anstrengend, wegen der vielen Urlauber. Man weiß nicht, wann man einkaufen gehen soll. Arzttermine außerhalb der Insel
ganz schlecht im Sommer.
Da weiß man, wann man halt einkaufen geht. Die Geschäfte machen, also die Supermärkte machen um 7 schon auf. Da muss man eben schon früh hin, 7, 7:30, um 8. Und danach sollte man das lassen. Und auch mit dem Auto zum Beispiel, weil wir ja hier nur diese eine Straße haben. Wenn viel Verkehr ist, dann muss man auch wissen, da fährt man früh und nachher nicht mehr. Also so man das einrichten kann. Ne? Also jetzt Handwerker oder so, die können das nicht ändern.
Ja, das muss man alles mit einkalkulieren. Du hast uns bestimmt eine Zahl mitgebracht. Wie viele Menschen wohnen denn eigentlich auf der Insel? Wie viele Einwohner hat die Insel?
Die Insel Usedom hat momentan 76 oder rund 76.500 EinwohnerInnen auf der gesamten Insel. Davon leben 45.000 in der Hafenstadt Swinemünde. Und 31.500 davon leben auf dem deutschen Teil der Insel. Und wir erinnern uns nochmal, jährlich kommen 1 bis 2 Millionen Touristinnen auf die Insel.
Ja, also ganz schön viele. Leben und arbeiten denn die Insulaner eigentlich alle im Tourismus?
Nicht alle, aber die Mehrheit schon. Denn der Tourismus ist eindeutig der wichtigste Wirtschaftszweig auf Usedom. Aber es gibt auch eine große Gruppe von Menschen, die jetzt nicht selbst vermieten, weil sie selbst ja gar keine Immobilien haben oder besitzen. Es gibt sehr viele, die selbstständig zum Beispiel im Facility Management arbeiten, als HausmeisterInnen, Gartenpflege, Dienstleistung, HandwerkerInnen oder UnternehmerInnen oder auch die Kunst, Unterhaltung und Kultur anbieten. Aber die wichtigste Branche sind eigentlich die Menschen, die in der Gastro arbeiten.
Oh ja, und da hört und liest man ja immer nur wieder, ja, es gibt zu wenige. Mangel, sind Schließzeiten, also ganz viele Restaurants, die eben nicht immer aufhaben können und so. Reduzierte Speisekarte habe ich schon gesehen. Wie steht es denn um die Gastronomie auf Usedom?
Ja, du hast es eigentlich schon gesagt, Stichwort Mangel. Es gibt auf jeden Fall einen großen Fachkräftemangel dort. Deshalb greift man, ist gerade so eine Strategie, viel auf ausländische Kräfte, vor allem aus Polen und Vietnam zurück. Ein Grund ist, warum es so einen großen Mangel gibt, dass lange schlecht bezahlt wurde. Und auch jetzt ist hauptsächlich der Mindestlohn die Bezahlung. Deshalb gibt es aber auch immer mehr UnternehmerInnen, die neu umdenken, um auch die Mitarbeiteranbindung ein bisschen voranzutreiben. Das ist zum Beispiel Veronika Klöckner. Sie hat das 4-Sterne-Hotel Strandhotel Ostende in Aalbeck. Und sie wirkt gegen den Personalmangel zum Beispiel mit, dass sie manchmal auf Selbstbedienung setzt. Das kennen wir ja vielleicht auch immer mehr, gerade in Cafés. Oder auch, dass sie dadurch weniger Gerichte als früher auf der Karte hat. Das gilt inzwischen eigentlich auch für fast jedes Hotel auf Usedom. Und ihr Team besteht auch zu einem Drittel aus polnischen Menschen oder Mitarbeitenden. Dann kommt es schon manchmal zu Sprachbarrieren. Aber einige der anderen Angestellten, die sie hat, leben dann mittlerweile sogar auch in Polen, weil es da günstiger ist. Und es ist ja relativ nah an der Grenze. Generell, sie setzt auf feste Dienstpläne, Elternschichten und garantiert freie Wochenenden. Das klingt irgendwie so erstmal, ja, sollte ja vielleicht normal sein, aber das ist alles neu in der Branche, wo bis vor kurzem eigentlich noch ein rauerer Ton herrschte.
Ja, da muss man ein bisschen umdenken. Was sagt denn die Gewerkschaft zu den Arbeitsbedingungen? Also wenn du jetzt sagst, dass das eher was Neues ist in der Branche.
Ja, ich habe mit dem Vorsitzenden in Neubrandenburg, Jörg Dahms, der Gewerkschaft Nahrung, Genuss und Gaststätten gesprochen. Und für ihn ist das seit Jahren ein emotionales Thema. Also Usedom ist wirklich teuer, das haben wir ja vorher auch schon angesprochen. Wenn man da Urlaub macht, fließt ziemlich viel Geld rein. Aber die Beschäftigten kriegen nichts davon. Er sagt, dass DEHOGA sich bei den Tarifverhandlungen auch oft querstellt. Aber zumindest konnten sie sich jetzt auf einen neuen Tarifvertrag einigen. Und da verdienen dann die Mitarbeitenden rund 2.300 Euro. Trotzdem bleibt, es sind teure Lebenserhaltungskosten auf der Insel. Es ist sehr viel Stau, also die Mitarbeitenden müssen ja auch irgendwie anfahren. Es ist generell auch teurer und knapper Wohnraum da. Und er meinte, ich zitiere ihn jetzt, gute Bezahlung ist wie ein Magnet für Fachkräfte. Also das in einer Branche, wo eigentlich die sich immer noch in einem Niedriglohnbereich befindet. Er meinte auch, dass in anderen Bundesländern es schon eine bessere Zusammenarbeit mit DEHOGA gibt, die dieser Bewegung gegenwirken wollen. Aber hier setzt man schon noch sehr auf ausländische Mitarbeitende, die zum Teil auch noch weniger bezahlt werden, was wiederum darin liegt, dass wenn sie neu kommen, kennen sie sich vielleicht noch nicht in ihren Rechten. Ich meine, wer fängt auf einmal an, als erstes das Arbeitsschutzrecht zu lesen? Sie kennen sich da einfach noch ein bisschen weniger aus und zusätzlich werden sie mit Ausländerfeindlichkeit gerade auf Usedom leider doch noch konfrontiert. Zum Beispiel vor allem auch die Azubis aus Vietnam. Sie sind noch, weil sie eben Azubis sind, in der untersten Lohngruppe, werden dann aber ganz gut ausgebildet. Und da betonte auch, dass diese Azubis noch in einer anderen Abhängigkeit stecken. Also für sie ist es sehr teuer, diese Ausbildung zu machen. Sie müssen vorher einen Sprachkurs machen, sie müssen die Reise bezahlen und sie müssen ja auch dort irgendwie leben. Und sie werden dann schon eben gut ausgebildet, aber sie haben halt einen anderen Druck, diesen Job nicht zu verlieren und machen dann vielleicht noch mehr mit als vielleicht ihre deutschen Kolleginnen, die dann schon eher denken so, nö, dann gehe ich halt woanders hin. Es gab nämlich auch schon Arbeitgeber, die Leute zurückgeschickt haben, wenn sie unzufrieden waren. Deshalb ist der Druck so groß. Aber auch aus Polen kommen sehr viele qualifizierte Arbeitskräfte und die werden dementsprechend auch besser bezahlt nach ihren Qualifikationen eben. Und dadurch kommt es dann auch manchmal zu ausländerfeindlichen Angriffen unter den Kolleginnen teilweise selbst. Also wenn sie dann sehen, oh okay, warum wird der jetzt besser bezahlt? Es liegt halt eben an der Qualifikation, aber manche wollen es dann vielleicht nicht so sehen, so Darms. Es geht noch ein bisschen weiter. Es gibt noch ein weiteres Problem, dass sich die Arbeitenden nicht selbst organisieren in der Gastro, also dass sie zum Beispiel nicht Streiks machen. Und dadurch kommt es oder dadurch kann weniger Druck auch auf die Arbeitgeber ausgeübt werden, was schon sonst auch immer gerade in der Gewerkschaft natürlich ein gutes Mittel ist. Und weiterhin gibt es ein großes Problem mit den Arbeitszeiten. Gerade in der Saison gibt es viele Arbeitszeitverstöße. Also da wird auf jeden Fall mehr als 40 Stunden die Woche gearbeitet. Und der größte Mangel, den es gibt in der Fachkräftebranche, ist in der Küche. Allgemein meinte Jörg Dahms, gute Fachkräfte müssen gehalten werden und das wird noch zu wenig bedacht. Also weil viele auch gut ausgebildete Menschen ziehen dann eben danach auch wieder weg.
Ja, ich habe auch schon gehört, also zum Beispiel, wenn man nach Bayern geht in die Skigebiete, soll man deutlich bessere Bezahlung bekommen. Ne? Das ist dann, spricht dann auch nicht unbedingt für die Küste als Arbeitgeber, aber gut. Aber auch die Perspektive der Gastronomen ist ja wichtig. Dann lass uns die mal anhören.
Richtig, ich habe mit dem Unternehmer Rolf Selige Steinhoff der Sethel Hotels gesprochen. Der ist zwar nicht ursprünglich von der Insel, aber ist auch schon seit 30 Jahren dort und arbeitet dort und hat über 500 Mitarbeitende. Das Problem, meinte er, des Fachkräftemangels gibt es schon seit 10 bis 15 Jahren. Also es ist eigentlich keine Überraschung. Eigentlich hätten alle sich darauf einstellen können. Trotzdem sagt er, es ist stärker als gedacht. Und seiner Meinung nach liegt das daran, unter anderem auch Corona hatte seinen Einfluss, dass es neue Branchen gibt, also wo man flexiblere Arbeitszeiten hat, wo man auch mehr im Homeoffice arbeiten kann, remote, wo man eben nicht diese Belastung, die man im Gastrogewerbe hat, haben müsste. Und dadurch gibt es eben auch eine neue Arbeitseinstellung. Also die Bereitschaft hat quasi abgenommen, so Selige Steinhoff, sozusagen den Gästen zu dienen, beziehungsweise er hat das englische Wort serve genommen, wo es nochmal mehr darum geht, wie er meinte, so diese Freude daran haben, anderen Menschen eine Freude zu machen. Er hat eben auch auf die Strategie der ausländischen Mitarbeitenden gesetzt. Er hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht und holt sich auch sehr viele Azubis aus dem Ausland. Die kommen meistens aus Polen, Tschechien, Indonesien, Vietnam, Algerien und Marokko und auch noch vielen anderen Ländern. Er hat dort nämlich Agenturen im Ausland, die diese dann akquirieren. Er lockt aber auch mit Sachen, zum Beispiel mit Tarifverträgen. Und er bezahlt mehr als Mindestlohn, was ja, wie wir schon gehört haben, einfach extrem wichtig ist, gute Bezahlung. Und was auch gut ist, er stellt Wohnraum zur Verfügung und baut teilweise auch für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigene Wohnungen, damit sie da leben können. Und er meint auch, er biete mehr Urlaubstage an und teilweise in den Bereichen, wo es geht, auch manchmal Homeoffice. Und ihm ist auch wichtig, dass seine Mitarbeitende ein Privatleben haben. Das möchte er denen auch irgendwie attraktiv gestalten und plant da manchmal gemeinsame Freizeitaktivitäten wie irgendwelche Bootstouren oder so. Zum Thema Ausländerfeindlichkeit habe ich ihn auch angesprochen. Er meinte, nein, das hätte er jetzt nicht bei seinen Mitarbeitenden gehört, dass es da ein Problem wäre. Aber dennoch meinte er, dass viele Ausgebildete dann auch wieder wegziehen, da sie dann doch gerne in größeren Städten leben wollen, als jetzt vielleicht in Ahlbeck oder Heringsdorf zum Beispiel. Und generell ist das ja ein Problem. Also wer möchte schon als junger Mensch unbedingt an kleinen Orten leben, wo der Verkehr schlecht ist, wo es teuer ist zu leben? Ja, also da stellt sich eh die Frage, wer kann sich das leisten, dort zu leben?
Ja, genau. Das heißt, wir sind jetzt nochmal beim Thema Wohnraum. Gibt's den denn auch in günstig? Wie ist ja die Lage auf Usedom?
Ja, wirklich in günstig erstmal nicht, denn zum Beispiel in Zinnowitz ist der Mietspiegel sehr hoch. Ich habe auch mal geschaut, die Durchschnittskaltmiete für eine Zweiraumwohnung liegen zwischen 990 Euro und 1130 Euro. Das muss man sich auch irgendwie leisten können mit einem Gehalt von 2300 Euro im Monat. Also meistens leben die Menschen dann doch in Eigenheim, wenn sie denn eins haben. Oder viele ziehen nach Anklam oder Wolgast, wo es aber auch nur bedingt besser ist. Und da wiederum ist das Problem, dass man ja wirklich aufs Auto angewiesen ist. Mhm. Und dann haben wir wieder das Verkehrsproblem und das macht auch die Straßen wieder voll etc.
Ja, und den Stressfaktor mit dem Stau und so. Also es ist ja, stell mal vor, du musst jeden Tag im Stau stehen, wenn du nur zur Arbeit willst.
Und das zweimal.
Zweimal, ja, ja, morgens und abends. Mit Glück hast du abends das Problem dann nicht so, aber trotzdem, also, oh. Ja, wie steht's denn um den sozialen Wohnungsbau?
Also den sozialen Wohnungsbau gibt es auf Usedom auf jeden Fall auch. Das wird da auch gebaut, zum Beispiel in Bansin oder in Ahlbeck. Aber es gibt halt kaum Platz dafür, denn meistens sind das dann auch nur so zwischen 10 und 15 Wohnungen. Also es könnte da auf jeden Fall auch noch mehr ausgebaut werden.
Hm. Ja, zwischen Boom und Belastung habe ich ja eingangs gesagt. Wie kann denn eine Lösung aussehen? Also geht da regulieren, geht es da überhaupt?
Also es ist schwierig, eine Lösung da jetzt zu finden. Wir haben ja viele Dinge zu beachten, wie zum Beispiel der Verkehr. Ich fasse nochmal zusammen, es gibt nur diese zwei Straßen, es gibt eine eingleisige Bahn. Vielleicht hilft die Umgehungsstraße bei Wolgast schon, es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Auch die Wohnraumgestaltungssatzung ist für die Gemeinden sehr gut, das ist eine Möglichkeit, dass sie selbst regulieren können. Aber andererseits ist es ja eh wichtig, der Tourismus. Also die meisten Leute, wie wir ja auch schon gesagt haben, leben davon. Ja, wenn es weniger Ferienwohnungen geben würde, würden die Leute eben auch woanders Urlaub machen. Und dann gäbe es auch weniger Geld in der Region, die vielleicht auch die Städte ausbauen, die Straßen ausbauen und so weiter. Das ist alles ein Rattenschwanz, sage ich mal, an Ereignissen. Es ist schwierig, da eine Regelung zu finden. Außerdem kommt noch hinzu, dass auch jeder was von dem Geld halt abhaben möchte oder von dem, sage ich mal, von dem Stück Kuchen was abhaben möchte, wie auch selbst die Strandkorbvermieter bis zum Galeriebetreiber oder eben Vermieter wollen auch was von dem Geld und haben Interessen daran, dass der Tourismus gestärkt wird. Es ist auch ein Flickenteppich an Interessensvertretungen. Es gibt unterschiedlichste Tourismusverbände und auch das Baurecht und ist halt eben auch sehr unterschiedlich, wie ich auch eingangs gesagt habe. Wer ist zuständig für die Straßen zum Beispiel? Auch fehlende Infrastruktur für Einheimische, wie zum Beispiel fehlende Kita-Plätze, ist auch noch ein Thema, was wir jetzt hier gar nicht weiter besprochen haben.
Ja.
Generell, es gibt sehr viele Baustellen, sehr viele Probleme. Aber man könnte sagen, wenn der Verkehr und ausgebaut werden würde, Wohnraum geschaffen würde für die Einheimischen, dann könnte man den Tourismus vielleicht regulieren. Im Sinne von, wie die eine Anwohnerin schon gesagt hat, nicht mehr, aber dafür länger. Also wenn die Touristen nicht mehr kämen, sondern einfach auch attraktiver gemacht wird, dann auch vielleicht im Winter oder in Herbst- und Frühlingszeiten länger zu bleiben anstelle von 5 Tagen.
Ja, trotzdem, ne? Schade eigentlich, weil Usedom ist so ein wunderschöner Ort. Vielleicht gucken wir da nochmal so auf mit Blick auf das Fazit, jetzt ein bisschen auf das Schöne, Romantische an Usedom. Was hat dir denn gut gefallen? Hast du da noch einen Tipp für uns mitgebracht, was du auf deiner Recherchereise da entdeckt hast?
Also ich kann nur sagen, mir sind die Strände auch schon aufgefallen. Es war schon besonders, sag ich mal, weicher Sand. Es war sehr ruhig noch in der Zeit, wo ich da war, verhältnismäßig ruhig. Ich kenne es ja auch aus Warnemünde, da sieht das, wenn es warm ist, einfach nochmal ein bisschen voller aus. Von daher ist das schon auch schön. Vielleicht nicht genau dann zu fahren, wenn die Sommerferien sind. Und da eben, ich meine, ich bin auch nur mit dem Auto dann durchgefahren, die Landschaft mir anzusehen, hätte ich schon Lust gehabt, da auch mal ein bisschen länger zu verweilen und mit einer Radtour oder so durch die Wälder und Naturparks zu fahren. Also generell kann ich schon sagen, es hat schon sehr schöne Ecken naturmäßig dort.
Also ich muss sagen, ich mag ja immer gerne die Herbstzeit, ne? Wenn man dann so alleine fast am Strand lang gehen kann, das ist schon für mich immer so das Highlight.
Ja, ich denke, dann kann man sehr gut runterkommen.
Auf jeden Fall. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Wiebke Drescher aus dem Vorpommern-Studio in Greifswald, dass du heute bei uns warst.
Ich danke dir.
Sehr gerne. Die Redaktion der heutigen Folge hatte Carola Levering. Falls ihr noch mitmachen möchtet bei unserer Umfrage, denkt dran, ich habe euch den Link zur Umfrage in unsere heutigen Shownotes gestellt. Und passend zur Urlaubszeit habe ich euch auch noch eine wunderbare Lektüre zum Hören mitgebracht. Unseren NDR-Kultur-Podcast Eat, Read, Sleep. Der Podcast, der das Lesen feiert und euch regelmäßig tolle Bücher vorschlägt, zum Beispiel für den Urlaub. Welche Bücher besprochen werden, das lest ihr immer in der aktuellen Folgenbeschreibung. Und ihr findet Eat, Read, Sleep, genau wie weitere Folgen von MV im Fokus, in der App der ARD Audiothek und natürlich auch verlinkt in den Shownotes von heute. Mein Name ist Mirja Freie, bis ganz bald.
NDR MV Podcast, MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es Podcasts gibt.